Guten Morgen, liebe Geschwister. Seid ganz herzlich auch von meiner Seite begrüßt und ich will euch mit einladen, in unseren Epheserbrief zu schauen, die Reihe, in der wir seit jetzt ziemlich genau einem Jahr sind, um mit mir das vierte Kapitel aufzuschlagen, Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Das ist der große Umbruch im Epheserbrief und wir steigen direkt in diesem zweiten Teil an. Man kann sagen, Kapitel 1 bis 3 waren Erklärung, war die Theologie. Kapitel 4 bis 6 ist die Anwendung, die Praxis. Wie lebt man denn, wenn das stimmt, was Paulus hier schreibt? Und ich lese Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, oder wir könnten auch sagen Geduld, einander ertragend in Liebe. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist, wie auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle in uns allen ist. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wenn wir so in die Geschichte des Denkens zurückgehen, Menschen denken seit Jahrtausenden und sie dachten gut, wir haben oft den Eindruck, wir sind so die letzte Ausgeburt der Weisheit, das Große, die alles verstanden haben. Aber ich habe oft den Eindruck, je älter die Bücher sind, oft desto tiefgehender ist es. Und ein Gedankengang bestimmt das Denken, seitdem wir schreiben und dann eben Schriftquellen haben. Und das ist das Denken über Chaos und Ordnung. Ganz, ganz früh beginnt es. In jedem alten Schöpfungsmythos, den man irgendwo im Orient gefunden hat, geht es in irgendeiner Art und Weise um dieses Thema. Hier ist diese Welt, etwas ist da, es gibt nicht nichts, es gibt etwas und dieses Etwas ist aber unordentlich. Irgendwie auch sehr ordentlich, sehr viel System, sehr viel Klarheit, sehr viel Struktur und irgendwie Chaos. Krieg, Streit, Fressen und gefressen werden, Katastrophen, Ebbe, Flut, dann ist alles ruhig und dann tobt wieder alles. Und so haben sich die Denker seit wirklich Jahrtausenden, die frühesten Abschriften oder Gedankengänge, die wir haben, auch bei den alten Griechen, ist genau dieses Denken über Chaos und Ordnung. Etwas ist da, aber dieses Etwas ist, wir wünschen uns das so, wie wir es sehen, dass es klar und strukturiert ist, aber so oft ist Chaos da und man kriegt die Ordnung nicht rein. Wir sind gestern aus dem Urlaub nach Hause gekommen und ich wusste, bis wir ins Bett gehen, wird das Haus wieder von Chaos in Ordnung verwandelt sein. Meine Frau wird nicht ruhen, bis das letzte Kleidungsstück und Utensil an seinem Platz ist. Und dann geht man noch einmal mit dem Staubsauger drüber und dann ist wieder Ordnung. Und dann kann es weitergehen. Ordnung und Chaos. Aber dann muss man nur in die Nachrichten gehen heute Morgen und Trump will Ordnung in der Chaosstadt Chicago machen. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich kenne mich in Amerika nicht aus. Aber selbst egal in jedem Lebensbereich, Politik, auf der Arbeit, wer kennt es nicht, den Umstrukturierungsprozess des Chefes und alle freuen sich nicht, weil man weiß, wahrscheinlich sehr viele Änderungen, die höchstwahrscheinlich hochgradig für ihn, aber wenig für mich Sinn machen. Warum? Und so dieses Pendel schlägt hin und her. Die ganze Weltgeschichte ist übrigens dieses Pendel. Es geht in die eine Richtung mit der einen politischen Idee oder dem Krieg und dann pendelt es wieder komplett in die andere Richtung und man kann glücklich sein, wenn man so in der Mitte des Pendels lebt. Das schlägt ja langsam, das Pendel. Und wir hatten jetzt 80 Jahre der Mitte, des Friedens, der Ruhe, der Ordnung. Und so wie es aussieht, könnte mehr Chaos wieder entstehen, mehr Unordnung. Vielleicht auch nicht, ich bin kein Prophet, wir werden das Ganze sehen. Aber Paulus, und das ist das Interessante, er greift dieses Thema auf, des Einsseins, der Ordnung, der Struktur, der Einheit, gleich zu Beginn des praktischen Teiles im Epheserbrief. Das ist wirklich interessant. Schaut mal, wie er das hier sagt. Er sagt, ich ermahne euch nun. Und dieses Wort ermahnen, das ist nicht einfach nur ein Bitten. Das ist ein, ich beschwöre euch. Ich dränge euch, ich flehe euch an. Das ist ein ganz, ganz starkes Wort. Und er fügt hinzu in Vers 1, ich, der Gefangene im Herrn. Das hatten wir schon in Kapitel 3, Vers 1. Da haben wir gesehen, dass er eigentlich sein Gebet noch einmal einschiebt. Er will wahrscheinlich schon zum praktischen Teil in 3, Vers 1 kommen. Und dann fügt er es aber noch hinzu. Und jetzt greift er den Gedanken wieder auf und sagt, ich, der Gefangene, ich ermahne euch. Und er sitzt ja in Gefangenschaft und schreibt wahrscheinlich zur gleichen Zeit den Kolosser- und den Epheserbrief. Wenn ihr mal beide Briefe parallel liest, sind fast die gleichen Gedankengänge. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Und er sagt jetzt, ich ermahne euch, ich beschwöre euch, ich der Gefangene, und wir hatten es ja gesehen vor 2 Predigten, im Herrn, nicht einfach nur, ich wurde gefangen genommen für Verbrechen, sondern weil ich für dieses Evangelium stehe, weil ich für diesen Herrn stehe, sitze ich im Gefängnis, schaut mich an und lasst euch durch mein Leben, das ja von diesen Taten des Glaubens spricht, euch ermahnen, euch beschwören, was zu tun? 4 Vers 1, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist wie die Überschrift für die nächsten 3 Kapitel, Kapitel 4 bis 6. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Welches Wort taucht 2-mal auf? Und das macht Paulus ganz oft. Wenn ihm was wichtig ist, dann taucht der Begriff auf, Berufung. Berufung, Berufung. Wandelt würdig der Berufung, in der ihr berufen worden seid. Dieses Wort wandeln heißt, wir würden vielleicht sagen, lebt, richtet euer Leben danach aus. Würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und ihr Lieben, das gibt die Struktur für diese ganzen Kapitel weiter. Irgendwann mal, als ich gläubig wurde, habe ich in einem Buch gelesen, achte auf Wiederholungen, vor allem in den Lehrbriefen. Das ist meistens die Struktur des Textes und genauso ist es hier. Schaut mal mit rein. Paulus spricht von Kapitel 4 bis 6 von verschiedenem Wandel. Das erste ist, wandelt in Einheit. Unser Thema heute. Schaut, er sagt, wandelt würdig der Berufung. Und dann in Vers 3, die Einheit bewahrend. Also Wandel in Einheit, Verse 4, 1 bis 16. Spring bitte mit mir in Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, das zweite Wandeln. Und hier spricht er vom Wandel in Reinheit. Also 4, 1 bis 16, wandelt in Einheit. 4, 17 bis 32, wandelt in Reinheit. Gehen wir in Kapitel 5, 1. Dort heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Merkt ihr, wandelt in Einheit, wandelt in Reinheit, wandelt, 5 Vers 1, in Liebe. 5 Vers 8 oder 7, so seid nun nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das vierte wandelt, wandelt im Licht. Und das letzte, fünfte wandelt, ist in 5 Vers 15, gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, wandelt in Weisheit. Würde man Paulus fragen, Paulus, heruntergebrochen, was ist das christliche Leben, das praktische Leben? Auf welche Lebensbereiche soll ich mich denn konzentrieren, Paulus? Paulus würde wahrscheinlich kurz nachdenken, er hätte diesen Brief geschrieben, und er würde sagen, 5 Dinge, wandle in Einheit, wandle in Reinheit oder Heiligkeit, wandle in Liebe, wandle im Licht und wandle in Weisheit. Und so wollen wir die nächsten Predigten, dieses Wandeln hindurchgehen, aber den wichtigsten Punkt noch einmal hier klar machen. Er sagt nicht, wandelt in all diesen Dingen, also richtet euer Leben danach aus, damit ihr gerettet werdet. Das hat er längst klar gemacht, das ist längst passiert. Die Rettung ist abgeschlossen. Der Glaube hat gerettet, der Glaube hat gerechtfertigt. Wir sind in allen Segnungen des Christus. Er sagt, wandelt danach, warum? Weil ihr Berufene seid. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und das müssen wir verstehen. Dieses Thema der Berufung, er sagt, weil Gott dich gerufen hat, wir könnten auch sagen, eingeladen hat, du als Gast in seinem Haus leben darfst, seiner Gemeinde, seinem Königreich hier auf dieser Welt, hat es Konsequenzen für dein Leben. Wandle würdig. wandle so, dass du das repräsentierst in einer Art, dass Gott darin erkannt werden kann. Und jetzt zum ersten Thema, wandelt in Einheit. Und wir könnten fragen, Paulus, warum überhaupt Einheit? Warum ist dir das so wichtig? Ich hätte gestartet wahrscheinlich mit wandelt in Weisheit oder wandelt in Heiligkeit. Aber Paulus beginnt hier mit der Einheit der Gemeinde. Warum? Warum ist es so wichtig? Unser Zeitgeist, die Art, die unser Denken und unsere Lebensprinzipien prägt, legt eigentlich gar keinen Wert auf Einheit. Du wirst wahrscheinlich noch nie ein Instagram-Reel gesehen haben, wo sagt, hey, pass dich deiner Gesellschaft an, unterordne dich unter die großen Prinzipien, die in deinem Land oder deiner Familie gelten, sondern man sieht hüpfende und tanzende, kleiderschwingende Menschen, die sich in den Mittelpunkt rücken, die jetzt erklären müssen, dass sie ein Mittagessen machen und die Welt muss das sehen, weil es wichtig ist, was ich gerade tue oder dass ich Gartenarbeit mache oder wieder im Urlaub bin oder man will zeigen, ich baue mein Leben nach meinen Prinzipien auf. Ich bin achtsam auf mich und meine Gefühle und auf meine Welt. Wir kennen diesen Gedanken der Wichtigkeit von Unterordnung und Einheit gesellschaftlich eigentlich gar nicht. In anderen Kulturen ist das anders. Wenn wir in asiatischen Ländern wären, in manchen, zum Beispiel in Japan, wäre das komplett anders oder in China. Aber wir kennen das wenig. Und deswegen gehen wir mit diesem Thema der Einheit, der Ordnung in einer Gruppe vielleicht etwas gleichgültig um. Das will ich niemandem vorwerfen, aber es könnte sein, dass wir sagen, aber warum ist es so wichtig? Wenn es mich hier nicht gefällt, ich kann ja auch einfach in eine andere Gemeinde gehen. Oder wenn ich diese Beziehung nicht unbedingt weiter pflegen will, dann suche ich mir halt was anderes oder einen anderen Verein. So denken wir. Ich will es nicht überspitzen. Es ist ja nicht so, dass wir ständig alles wechseln. Aber die Denkweise ist doch da. Der Individualismus. In der römischen Welt, in die Paulus schreibt, war das anders. Aber die Epheser haben jetzt ein Problem. Sie kommen aus einer Kultur, wo Rom durch die Herrschaft des Schwertes Ordnung und Einheit scheinbar erzeugt hat. Und jetzt kommen sie in die Gemeinde und plötzlich sind alle Brüder und Schwestern. In anderen Briefen sagt ja Paulus, es gibt nicht mal mehr Freier und Sklave. Es gibt nicht Mann und Frau. Das ist alles aufgelöst und jetzt lebt man in dieser Gruppe und merkt, Moment, aber wie leben wir? Was bestimmt denn unser Leben und Denken? Was ist denn, wenn Streit da ist? Was ist, wenn wir unterschiedliche Sichtweisen auf den Glauben und das Leben haben? Paulus ist dieser Gedanke so wichtig und er macht es gleich zu Beginn dieses praktischen Teiles klar. Wandelt würdig der Berufung, in der ihr berufen worden seid, in Einheit. Warum? Weil ihr Berufene seid. Ihr Lieben, die Gemeinde gehört nicht uns. Die Gemeinde gehört niemandem hier. Wir alle sind Eingeladene. Und wir dürfen Teil davon sein. Aber die Gemeinde gehört Gott, der Christus als das Haupt eingesetzt hat. Es ist seine Gemeinde. Und deshalb ist es so tragisch, so tiefgreifend, so eine Tragödie, wenn in einer Gemeinde keine Einheit ist. Und mit Einheit meine ich nicht nur, dass es keinen Streit gibt oder dass es keine Trennung gibt. Es gibt Gemeinden, die sind sehr, sehr vereint und dennoch gibt es Trennung. Wir werden gleich sehen, was das Wesen dieser Einheit ist. Aber die Gemeinde gehört Gott. Sie gehört ihm und er beruft Menschen hinein. Er ist der Hausherr und er will, dass in seinem Haus Ordnung, Liebe und Einheit ist. In unserem Sprachgebrauch hatte ich sogar so eine Art Floskel oder eine Art Redewendung eingebürgert, die wir verwenden. Wir sagen ja zum Beispiel, ich engagiere mich in einem Verein oder ich engagiere mich in der Kirche. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so verwandt, wahrscheinlich beim Bewerbungsgespräch sagt man es so, weil die halt nicht verstehen, ja, ich mache halt was in der Teenie-Arbeit, dann denken die auch, was ist das denn? Also so reden wir, aber in der Gemeinde engagiert man sich nicht. Das ist was völlig anderes, das Konzept von, ich bin so großzügig, von meinen Kapazitäten und meiner Zeit einer Einrichtung etwas abzugeben. Der Feuerwehr oder dem Volleyballverein oder der Kirchengemeinde. Aber hier ist es völlig anders. Wir engagieren uns nicht einfach in einer Gemeinde. Wir sind Berufene und dürfen Teil davon sein, im Wirken Gottes in dieser Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine Einheit da ist, weil Gott sonst nicht repräsentiert werden kann. Ist Gott nicht ein Gott der Ordnung, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Oder im selben Korintherbrief, 1. Korinther 1, Vers 13, ist Christus etwa zerteilt? Gibt es viele Christusse und jeder hat seinen eigenen? Er sagt, nein, es ist ein Christus. Und in unserem Text haben wir 7-mal dieses ein Herr. Wir schauen uns das gleich näher an. Ein Glaube. Streit, Uneinigkeit, angespannte Beziehungen, schlechtes Gerede, Vorwürfe, Misstrauen sind der Gemeinde unwürdig, weil jeder darin Berufener ist. Mir hilft es sehr, diese Sicht auf Gemeinde zu haben und zu verstehen, hier geht es nicht um mich, hier geht es um ihn oder meine Geschwister. Und ich darf Berufener sein. Aber dann die Frage, wie gelingt diese Einheit? Wenn es so wichtig ist, weil wir berufen sind, weil es Gottes Gemeinde ist, wie gelingt es? Darauf geht Paulus in Vers 2 ein. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Ich glaube, da muss man keine griechischen Kenntnisse haben. Man braucht den Satzbau nicht erklären. Man braucht die Grammatik nicht groß in den Vordergrund rücken. Wir verstehen das. Wir verstehen jedes einzelne Wort sehr, sehr gut. Wie ist Einheit in einer Welt, wo die Sünde das Denken, das Fühlen verschmutzt hat, auseinandergerissen hat? Wie ist da Einheit möglich? Und Paulus sagt, nicht durch bessere Struktur, durch gute Pastoren und Diakone, die überall nach Ordnung oder durch Streitschlichter oder was auch immer, sondern durch etwas Inneres. Demut, Sanftmut, Langmut, wir könnten sagen Geduld, einander in Liebe ertragend. Um Einheit hier in der Gemeinde zu haben, hier leben, das ist Paulus' Antwort und das ist die Antwort der ganzen Schrift, müssen wir uns in der gefallenen Welt in ertragender Liebe begegnen. Ich finde dieses Wort wunderbar aus Vers 2. Ertragende Liebe. Dieses Wort ertragend heißt erduldend, leidend, aushaltend. Stell dir vor, du bist in der Gemeinde, du bist gerade in einer, vielleicht in der Gruppe, in der ihr seid, habt ihr unterschiedliche Sichtweisen, ihr reibt aneinander, es läuft nicht so und was auch immer, die Lösung des Problems ist unterschiedliche Sichtweise. Vielleicht wurden Dinge gesagt, die dich verletzt haben. Und wie reagieren wir? Wir sind aufgescheucht, unruhig, vielleicht wütend, vielleicht verletzt, ziehen uns zurück. Schaut mal, wie dieser Vers in die Situation hineinspricht. Und von erduldender Liebe, leidender Liebe, aushaltender Liebe spricht. Das kennt die Welt nicht. Das ist etwas, was die Welt auch gar nicht kennen kann und was der Samuel in mir auch nicht kennt. Der Samuel in mir, der nimmt die Boxhandschuhe, der will loslegen, der will was dagegen tun, gegen das Unrecht. Und Paulus sagt, nein, ihr wollt Einheit, ihr wollt diese wunderschöne Ordnung Gottes, diese vereinende Ordnung Gottes in eurer Mitte, dann dürft ihr nicht beginnen, mit Strukturen und mit äußerlichen Dingen, ihr müsst in eurem Herzen beginnen. Erduldende, leidende, aushaltende Liebe. Und das sind diese Eigenschaften der Demut. Demut heißt, ich stelle mich unter meinen Nächsten. Ich bin anderer Meinung. Ich bin verletzt, es war nicht richtig, es war nicht gerecht. Aber ich stelle mich unter ihn. Ich demütige mich. Sanftmut. Ich habe dieses Wort, glaube ich, noch nie irgendwie im säkularen Bereich gehört. Noch nie. Das kennt man nur noch aus alten Büchern oder alten Bibelübersetzungen. Aber dieses Wort ist wunderschön. Mut ja nicht im Sinne von mutig sein, sondern das Gemüt. Ein sanftes Gemüt. Ein sanftes Inneres zu haben. und zu sagen, ich sehe das und das verletzt mich und es plagt mich, aber durch die Kraft des Herrn in mir will ich dem sanft begegnen, sanft darüber denken. Geduld. Es muss nicht jedes Problem sofort gelöst werden. Es muss nicht jede Ungerechtigkeit sofort geklärt werden, sondern geduldig sein, abwartend. Langmütig, auch hier, das steckt in dem Begriff drin, lange warten zu können, bis vielleicht die Klärung kommt oder bis der andere wieder zu mir kommt. Sehr interessant, ihr Lieben, aber eigentlich ist dieses Buch von Deckel zu Deckel das Buch, wie aus Ordnung Chaos wurde und von diesem Chaos wieder Ordnung entsteht. Gleich zu Beginn der Bibel wird vom Tohu Wabohu gesprochen, von dem Wüst und Leer. Das ist ein hebräischer Begriff, wir nutzen es ja umgangssprachlich, hier ist ja Tohu Wabohu. Das kommt aus dem Wüst und Leer, aus 1. Mose 1, Vers 3. Und die Erde war Tohu Wabohu. Die Erde war wüst und leer. Und dann beginnt Gott in dieses Tohu Wabohu Ordnung, Klarheit, Schönheit zu erschaffen. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir unser Leben, ich habe nicht das Gefühl, das ist die Wahrheit, ohne Gott leben, wir leben in diesem Tohu Wabohu der Beziehungen, in diesem Wüst- und Leersein. Nicht immer und alles, aber diese Disharmonie der Beziehungen ist da. Und jetzt kommen die Menschen, die Epheser waren ja nicht besser dran wie wir, die waren vielleicht sogar noch schlechter dran wie wir. Keine christliche Vorprägung, heidnische Welt, Götzenkult, Ichsucht, das war alles an der Tagesordnung. Und jetzt sagt Paulus ihnen, aus diesem Tohu Wabohu, diesem Wüst und Leer, soll Ordnung, Schönheit bei euch entstehen in euren Beziehungen, in eurer Gemeinde. Wie, ihr braucht dazu Demut, Sanftmut, Geduld, ihr braucht ertragende Liebe. Und es ist der Weg, ihr Lieben, den ist noch niemand in der Weltgeschichte gegangen. Es gibt kein Vorbild, der diesen Weg der ertragenden, leidenden, duldenden Liebe wirklich in Perfektion gegangen ist, nur einer. Es gibt in all den Fußspuren dieser Welt und dieser Denker und der Religion nur eine einzige Spur, die diesen Weg wirklich gegangen ist. Und es ist eine Spur, die hinter sich ein Kreuz hinterhergezogen hat. Es sind Fußstapfen eines Mannes, der Gott war, Gott blieb und Mensch wurde. Und im Fleisch, im Menschsein die Sünde besiegt hat. Das sind die Fußspuren Jesu. Und wer so leben will, der kann es sich nicht vornehmen, durch Disziplin und durch gute Bücher und durch andere Dinge, sondern er braucht Jesus. Und er muss auf seine Fußspuren schauen, in seinen Fußstapfen hinterhergehen, die uns einen Weg durch den Sumpf der Lebensbeziehungen weisen. Und dieser Weg ist Sanftmut, Demut, Geduld oder zusammengefasst erduldende, ertragende Liebe. Ihr Lieben, hier eine, das ist vielleicht eine Warnung für den anderen, einen, vielleicht eine Ermutigung für den anderen. Beziehungen, ob in der Gemeinde oder nicht in der Gemeinde, müssen erkämpft werden. Gute, harmonische, tiefe Beziehungen sind harte, harte Arbeit. Es kommt äußerst selten, manchmal vor, dass man jemanden trifft, der ist so ein Herzensmensch, dass es einfach funktioniert und man lebt glücklich bis an ihr Lebensende. Also das ist auch in der Ehe, das funktioniert. Das sind dann vielleicht Kollegen, die man entfernter mal sieht. Aber tiefe Beziehungen, also wo man sagt, ich öffne mich für einen Menschen, für einen guten Freund. Ich teile aus meinem Leben mit. Es ist immer verletzlich und es ist immer harte, harte Arbeit. Ich habe das Gefühl, die härteste Arbeit überhaupt, die es hier gibt. Dann baue ich lieber eine Gartenhütte. Das ist relativ simpel, das macht man und das ist man für sich. Aber Beziehungen sind harte, harte Arbeit, in die investiert werden müssen. Harmonie, Gemeinschaft, Freundschaft, Gleichgesinnung muss immer erkämpft und erarbeitet werden. Und gebe nicht auf. Gebe nicht auf, wenn du in Beziehungen lebst, wo du sagst, das bringt nichts. Es bringt immer was. Ich kann dir nicht versprechen, dass es immer alles in Frieden, zum völligen Frieden kommen wird. Aber es ist der Wille unseres Herrn, in Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend. Vor allem in der Gemeinde, aber natürlich auch in jedem anderen Lebensbereich. Und ich will dich ermutigen, vielleicht auch ermahnen, gebe nicht auf, in ertragender Liebe für Beziehungen in der Gemeinde und in deinem Umfeld zu kämpfen. Gerade durch diesen inneren Kampf hin zu den harmonischen Beziehungen, da liegt die größte Goldmine der Heiligung versteckt. Es ist einfach, heilig zu leben, wenn man allein ist. Zumindest denken wir das. Aber wir brauchen diese Beziehungen. Ich glaube, Gott hat uns dafür die Beziehungen gegeben, dass wir unsere Sünde sehen, sie bekennen und darin wachsen. Ich bin sehr dankbar, immer wieder, wenn ich frustriert bin oder so oder irgendwas passiert ist und ich Julia davon erzähle, dann spricht sie von einer naiven Liebe. Sie sagt, einfach naiv sein und lieben. Ja, das ist aber nicht einfach, aber ich weiß, was sie meint damit und das hilft mir sehr, sehr oft zu sagen, ich bin da naiv, ich gehe auch vom Besten aus vom anderen. Erduldend. Ich denke, er wird es richtig gut gemeint haben und mit diesem Perspektivwechsel zu sagen, nein, naive Liebe, erduldende Liebe, sich dem anderen wieder zuwenden. Und wenn du das nächste Mal Gefühle der Enttäuschung, vielleicht der Wut über andere hast, dann denke daran, mit wie viel erduldender, aushaltender Liebe Gott sich dir und mir hingegeben hat und es auch weiterhin tun wird. Es ist ja nicht vorbei, dass er es einmal getan hat, sondern Zeit unseres Lebens wendet sich Gott dir und mir in erduldender Liebe zu. Und er tut es immer und immer wieder. Wie viel Geduld und Zuwendung hat der heilige Gott dir und mir gegeben und wie sollten wir aus Dankbarkeit nach Einheit streben, durch Sanftmut, Demut, Geduld und erduldende Liebe. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, persönliche Wünsche und Vorlieben sowie Sympathien und Abneigungen haben nicht das Recht, Gefühle brüderlicher Freundschaft zu verletzen. Und das ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Wie gelingt Einheit? Nur durch diese geistliche Haltung unseres Inneren. Aber woher kommt sie? Wir sind eine Gemeinde hier in Böbingen. Es gibt glücklicherweise in Deutschland Tausende von Gemeinden, weltweit Millionen von Gemeinden. Niemand steht drüber. Wir haben keinen Papst. Wir haben keine Konkordienformel, die irgendwas vorgibt. Wir haben nicht mal ein Glaubensbekenntnis, das irgendwie aus einer, ich sag mal, höheren Instanz kommt. Das haben wir für uns als Gemeinde selbst geschrieben, hier verabschiedet. Wir sind zwar im Gemeindebund, aber das ist ein loses Netzwerk. Da ist niemand, der das steuert. Und es funktioniert doch gar nicht, oder? Ich meine, ich nehme eine Firma, die niemand steuert, das ist Chaos. Ich nehme einen Staat, den niemand steuert, das ist Chaos. Warum funktioniert Gemeinde dann? Woher kommt Einheit? Vers 3 gibt uns Antwort. Euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Euch befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Woher kommt Einheit? Zwei Antworten gibt uns der Text. Gewirkt vom Heiligen Geist und bewahrt von Gläubigen. Gewirkt vom Geist, bewahrt von Gläubigen. Rienecker, ein Ausleger, den ich sehr gerne lese zum Epheserbrief, er hat den Vers folgendermaßen übersetzt. Schönes altes Deutsch. Sputet euch, das Einssein im Geist mit dem Bindemittel des Friedens zu bewahren. Sputet euch. Ich rede so gar nicht mehr, aber das ist so, auf geht's jetzt, los, spute dich. Also jetzt auf, sei fleißig, sei mannhaft, mach das jetzt. Da könnte man jetzt ja denken, dass voll die Aufforderung kommt, aber eigentlich, das widerspricht sich fast, denn der Text wortwörtlich sagt, dass diese Einheit eine Einheit des Geistes ist oder eine Einheit, die der Geist wirkt. Also was jetzt? Ich soll mich sputen, befleißigen, etwas zu halten, was der Geist hält oder wirkt. So kommen wir so oft in der Bibel an diese zwei Dinge, wo wir sagen müssten, wenn Einheit nur aus meinem mich sputen kommt, mich befleißigen, Gas zu geben, ja dann gute Nacht. Dann wird's spannend. Wenn wir alle aus voller Willenskraft sagen, jetzt in einer Einheit, wahrscheinlich bricht dann erst so richtig Streit aus. Aber er sagt, nein, befleißigt euch, was zu tun, die Einheit des Geistes. Lieben, das ist die Ordnung. Und es ist das Geheimnis der Gemeinde. Und deswegen ist mir dieser Gedanke eines Papstes oder eines Bischofs so zutiefst zuwider. Und die Bibel kennt es nicht, weil es einen Herrn und Mittler gibt, das ist Gott und das ist Christus. Und es gibt einen Geist, der in der Gemeinde ist und er bewirkt eine Einheit, aber es ist eine übernatürliche geistliche Einheit. Wir haben den Geist nicht gesehen, nicht geschmeckt, nicht gehört. Er war nicht hier in leibhaftiger Person und hat Frieden gestiftet, hat uns gesagt, was zu tun ist, aber wir glauben daran, dass er hier ist und dass er in uns lebt und dass wir sein Tempel sind. Und Paulus sagt, und diese geistliche Realität, ihr seid ein Haus, gebaut im Geist, befleißigt euch, das zu halten. Und das ist der zweite Punkt, es ist eine Einheit des Geistes und es ist eine Einheit, die muss bewahrt werden vom Gläubigen. Wir brauchen dieses Geheimnis nicht wirklich auflösen, wir dürfen einfach mitnehmen, zwei Dinge hier. Einmal, eine Gemeinde, die ein tiefes Einssein erlebt, erlebt die Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes. Wenn da eine Gemeinde ist, die wirklich in ihrem Glauben, in ihrer Anbetung, in ihrem Dienst, in einer tiefen Verbundenheit steht, ist es immer ein Werk und ein Wunder des Heiligen Geistes. Immer. Dieses Einssein, es ist im Geist. Das heißt, sie kann nicht außerhalb der Gemeinschaft mit Gott gelebt werden. Manchmal hat man den Anschein, dass Gemeinden da sind oder Werke, die wunderbar wachsen, die wunderbar diese Einheit erleben und dann gefühlt mit einem Windhauch fällt es alles zusammen. Ich habe dir schon einmal erzählt, als ich in Schweden war, 2012, 2013 auf der Bibelschule dort, da war Mark Driscoll aus Amerika, der Prediger, den alle hörten. 3 Jahre später, alles zerschlagen, alles kaputt. Von diesen, ich glaube, 10.000 Gläubigen in Seattle, alles aufgelöst. Warum? Es war eine scheinbare Einheit, die ein Mann, der nach Machtstreben diese Gemeinde aufbaute, zusammenhielt, als er fiel, fiel alles auseinander. Und Paulus redet überhaupt nicht davon, von starken Männern und Leitern, die das alles zusammenhalten. Er redet von einem Geist, in dem das erlebt wird. Und eine Gemeinde, die tiefes Einssein erlebt, sie besteht immer aus Gläubigen, die mit Christus leben. Sünde hassen, Streit meiden, Versöhnung suchen. Und das ist das Band des Friedens. Ich habe versucht, mir das so vorzustellen. Er spricht hier ja vom Band oder wir können auch sagen vom Bindemittel des Friedens. Und Gemeinde ist es wie so eine Art, vielleicht hast du schon mal gehabt, eine Kiste, wo man viele Gläser reinstellt. Und man läuft los und alles klirrt und scheppert. Und man weiß, einmal gegen eine Ecke zu gehen und das ganze Ding wird mir zu Bruch gehen, einmal runterfallen. Und ich habe ein riesiges Chaos. Alles klirrt, alles scheppert aneinander. Und dann kommt der Geist und er ist wie eine Flüssigkeit und die wird dort hineingeleert. Und plötzlich kann man schütteln und es bleibt fest und stabil. Das ist ein Bindemittel, das ist etwas, was es aufgefüllt hat, was den Frieden und die Einheit hergestellt hat. Diese Einheit, sie kommt vom Geist und sie wird durch Glaube und Liebe der Gläubigen erhalten. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Aber was genau ist das Wesen der Einheit? Was verbindet uns denn? Wir sitzen ja hier und wir sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Verschiedene Geschlechter, verschiedenes Alter, verschiedene Hobbys, verschiedene Arbeitsstellen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Was verbindet uns? Und die kurze Antwort in einem Begriff ist Wahrheit. Das ist, was Paulus hier sagen will. Was die Gläubigen verbinden soll in einer Gemeinde, ist Wahrheit. Ein Leib, Vers 4. Also die Gemeinde, der Körper Christi. Ein Geist, der Heilige Geist, der den Gläubigen wohnt. Eine Hoffnung auf das ewige Leben und die ewige Errettung. Ein Herr, der Herr Jesus, der König der Gläubigen. Ein Glaube, das Evangelium der rettenden Gnade Gottes. Eine Taufe, das öffentliche Bekenntnis in Christus hineingetauft zu sein und ein Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Eins, 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 eins. Aber Achtung, was ist nicht in dieser Liste drin? Nichts Materielles. Nichts davon lässt sich anfassen, lässt sich greifen. Kein Gebäude. Kein Mensch. Und Leiter. die einzigen beiden mehr oder weniger sichtbaren Elemente hier, Leib und Taufe, meinen ja auch nicht das Wasser, das da drin ist, sondern es sind geistliche Dinge, geistliche Realitäten. Das heißt, wenn hier jemand hereinkommen würde, der würde fragen, was vereint euch? Und er kennt all das nicht, er kennt den christlichen Glauben nicht, könnte er das gar nicht begreifen. Und wir müssen uns hinsetzen und ihm das erklären, in Worten. Weil es etwas ist, was niemand von uns festhalten kann und was er in seinem Herzen trägt, Wahrheit. Kein einziges materielles Element. Achtet auch darauf, kein einziges kulturelles Element in dieser Liste. Nichts. Diese Liste ist in jede Kultur, in jede Zeit übertragbar. Keine Kleiderordnung, nichts über Musik und Lieder, nichts über die Art der Gottesdienstgestaltung, nichts. Generell spricht Paulus über diese Themen praktisch gar nicht. Ich wurde vor kurzem, als wir in der Schweiz waren, gefragt, in welcher Gemeinde wir sind oder in welchem Gemeindebund. Und dann habe ich versucht, es zu erklären, aber dann kamen ganz spezifische Fragen. Und dann fragte mich, ja, seid ihr radikal? Das Evangelium ist schon sehr radikal, aber ich glaube, er meinte so kleiderordnungsmäßig. Ich glaube nicht. Also, aber da wollte mich irgendwie jetzt wissen, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Wie zieht ihr euch an? Und wie singt ihr? Und da habe ich mir, das ist doch ganz egal. Also, darum geht's doch gar nicht. Sondern darum geht's. Diese 7 Punkte, ich denke nicht, dass Paulus die jetzt einfach mal so, nennen wir mal 7 nette Dinge, sondern das sind 7 Grundelemente, die muss Klarheit muss da sein in der Gemeinde, aber es sind 7 Dinge, die du nicht greifen, festhalten, riechen, schmecken, fühlen, ertasten kannst. Was ist auch nicht in der Liste? Kein einziges organisierendes Element. Ihr Lieben, mich fasziniert das, weil wir Menschen wollen immer organisieren und strukturieren. Nichts, kein Gemeindebund, keine Denomination, das gab es sowieso noch nicht damals. Kein Papst, nichts. Alles, was Paulus zur verbindenden Einheit benennt, sind geistliche Dinge, die nur im Glauben ergriffen werden können. Und ich glaube, ihr Lieben, hier ist ein Problem. Wenn wir die letzten 100 bis 150 Jahre in der evangelischen oder in der evangelikalen Kirchenlandschaft uns anschauen, dann ist immer mehr Beliebigkeit entstanden. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Lehre trennt, Liebe eint. Wo viel gelehrt wird, da gibt es immer Streit und Spaltung. Da sind die Leute kaltherzig, nur rechtgläubig. Aber Liebe eint. Letztes Jahr gab es eine riesige Konferenz in München, Unum, eins sein. Und da waren dann alle zusammen in Liebe. Vom katholischen Bischof bis, ich weiß nicht, zu den Extremcharismaten. Und die haben das Einssein gefeiert. Das Problem war nur eins in was? In welchem Jesus? In welcher Taufe, in welchem Herrn, in welchem Geist, in welcher Hoffnung, in welchem Gott? Und dann wird versucht, durch Bewegungen, durch Ökumene oder andere Dinge das irgendwie zusammenzuschließen, aber es ist eine Entleerung des Inhalts. Und natürlich könnten wir sagen, es ist schön, wenn alle zusammen wären. Wenn wir alle in Frieden leben, keine Streitigkeiten mehr da sind, aber es geht nicht. Und manchmal habe ich in einer dieser Initiativen sind so Kumbaya singend, sich freuend, Fahnen schwingend, irgendeine Einheit heraufbeschwören, aber welche? Was ist sie? Und Paulus würde diesen Satz, Lehre trennt und Liebe eint, vehement zurückweisen. Sein Leben bestand daraus, Wahrheit zu lehren und in Wahrheit zu vereinen. Je klarer die Sicht der Gläubigen einer Gemeinde auf das Zentrum der christlichen Lehre ist, desto lebendiger ist ihr Einssein. Und hier ist vielleicht die klarste Botschaft für jeden von uns in diesem Text heute. Je klarer deine Sicht auf die Wahrheit des Evangeliums und Gottes und der Gemeinde und der Taufe und der Hoffnung auf das ewige Leben ist, desto stärker trägst du bei für ein wahres, tiefes Einssein in dieser Gemeinde. Das ist nicht die Aufgabe irgendwelcher Eliten und der Theologen und der Bibelkommentarschreiber. Es ist die Aufgabe eines jeden Gläubigen. nach dieser Wahrheit, dieser Erkenntnis zu suchen und in dieser Erkenntnis eins zu werden. Und vielleicht hast du schon einmal erlebt, dass du einen Gedanken hattest, der dich tief ergriffen hat aus dem Wort, und du hast ihn mit jemandem geteilt, und er sagt, genau damit habe ich mich auch gerade beschäftigt. So, wirklich? Und dann setzt man sich hin und dann redet man. Warum? Weil da ist was, das hat mich ergriffen. Es ist Wahrheit. Etwas Heilsames für mich, und da ist jemand, der versteht mich. Und man redet. Es gibt schon enttäuschendere Dinge, aber es ist sehr enttäuschend, wenn man aber ganz ergriffen von etwas ist und man erzählt davon und der andere guckt einen nur an, so wie Daniel es vielleicht vorher beschrieben hat, und man merkt, der hört mir schon gar nicht mehr zu. Das interessiert den gar nicht. Der weiß gar nicht, wovon ich hier gerade spreche. Eins in der Wahrheit, Johannes 17, dafür hat Jesus gebetet. Und Paulus ergibt uns hier 7 Themen. Und ich will dich ermutigen, diese 7 Themen, wenn du es noch nicht getan hast, für dich durchzuarbeiten. Das ist keine Sache von einem Monat. Da kannst du dir pro Thema ein ganzes Jahr nehmen. Ich habe angefangen, meine Bibel thematisch zu lesen. Ich habe mir 5 von diesen kleinen Elberfelder Bibeln gekauft. Einmal vorne angefangen zu lesen. Sagt, alles, was ich über Gott von 1. Mose bis Offenbarung lernen kann, markiere ich gelb. Einfach alles über Gott, von 1. Mose durch die Bücher durch. Da kommt eine ganz schöne Summe zusammen. Wenn man das mal zusammenschreibt, hat man schnell ein Heft gefüllt. Und dann sage ich nächstes Jahr, ich nehme es mir und ich will alles verstehen darüber, wer der Geist ist. Und ich lese einmal im Jahr, oder nimm dir 2 Jahre Zeit durch die Bibel, und ich markiere mir alles zum Geist. Und ich schreibe es mir raus. Das wäre eine Methode oder wie auch immer. Aber mein Wunsch wäre, wisst ihr, wie wir meistens in unserer Zeit 2025 nach Wahrheit suchen? Spotify, Sermon Online, was auch immer. Und das darf man, das ist wunderbar. Aber so haben Gläubige in den letzten Jahrhunderten noch niemals wirklich nach Wahrheit gesucht, weil es gar nicht ging. Man hatte einen Pastor, den man gehört hat, oder ein paar. Man hatte ein paar Bücher zu Hause, hatte eine Bibliothek in der Stadt, wo man noch was lesen konnte. Und dann hatte man das hier. Man hatte seine Gemeinde und man hat nach Wahrheit und Einheit gesucht. Leider sind noch das die beliebtesten Prediger oft, die immer von den Extrempolen kommen. Und ich will euch ausdrücklich warnen, das ist immer reißerisch und spannend, von irgendwelchen Konflikten zu hören. Wer redet was über wen? Lasst es. Wirklich. Meistens, wenn man zu einem Thema etwas hören will, und man geht in YouTube oder geht in Spotify, bekommt man halt gerade die reißerischen Titel, die da irgendwelche Skandale aufdecken oder den Bruder X aus wo auch immer verurteilen, wie schlecht der das dort macht. Darum geht's nicht. Paulus will sagen, was tut ihr? Darum geht's nicht. Es geht um Einheit in Wahrheit und das zu studieren. 7 Themen. Was ist Gemeinde? Wer ist der Heilige Geist? Was ist die Hoffnung, auf die wir hinleben? Wer ist unser aller Herr? Was ist das Evangelium? Was ist die rechte Taufe? Und wie ist Gott? Diese 7 Themen gibt Paulus uns in dieser Liste dieses Einsseins vor. Wir haben genau diese Themen in unserem Glaubensbekenntnis in der Gemeinde beantwortet, aber das ist ein Papier. Was geschehen muss, ihr Lieben, um Einheit in Wahrheit zu erleben, ist, wenn jeder für sich zu Hause in den Bibelstunden, Gemeindebibelschule, die bald losgeht, in den Predigten, dort hinein wächst. Je tiefer du in deinem persönlichen Glauben in diesen Dingen stehst, auf sie hoffst, sie verteidigst, desto mehr trägst du zu einer der Gemeinde bei. Achtung, in ertragender Liebe, in Demut und Sanftmut und Geduld. Und so gibt Paulus uns diesen Start in dieses Wandelt in mit einer Berufung. Und er sagt, Gemeinde, ihr seid zur Einheit berufen. Und jetzt könnte man meinen, wird da nicht alles gleich. Jeder muss das Gleiche denken. Jeder muss das Gleiche glauben. Jeder muss dann das Gleiche tun, seine Familie gleich leben, seinen Dienst gleich tun, oder? Und jetzt kommt das Herrliche in der nächsten Predigt ab Vers 7. Nach dem Aufruf zur Einheit kommt der Aufruf zum Nutzen der Verschiedenheit der Gaben. Und damit wird es erst wirklich, wirklich herrlich, Wenn Paulus sagt, diese Einheit wird nicht durch Macht, durch Strukturierung erworben, sie wird dadurch erworben, dass jedes Glied in diesem Körper seine Stelle versteht und zu dieser Einheit beiträgt durch die Gaben, die Gott wirkt und gegeben hat, mit der er das Wachstum des ganzen Leibes hervorbringen will. Wir werden das Abendmahl gleich feiern. Und auch im Abendmahl steckt genau dieses Bild. Es ist ein Brot noch. Und dieses eine Brot wird von vielen genommen. Ihr Lieben, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, sind wir genau in diesem Punkt der Predigt. Würdig unsere Berufung zu wandeln. Würdig in dieser Einheit. Und ein Glied in diesem Körper zu sein, das zur Gesundung dieses Körpers beiträgt, zur Harmonie in diesem Körper und zur Liebe, durch aktive, ertragende, erduldende Liebe und durch eine Suche nach Wahrheit. Amen.